Ja, das ist lieb. Wunderbar.
Ja, wie hast du heute schon so schön gesagt? Es spitzt sich zu. Es spitzt sich zu. Und ich glaube, das merkt jeder. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, lass deinen Geist diesen Raum erfüllen, dass dein Wort verkündigt wird. Und dass der, über den wir heute Abend sprechen, über den ich heute Abend spreche, keine Ehre bekommt, sondern dass er erkannt wird und entmachtet wird. Dass jede Furcht, jede Angst, jedes Zurückweichen, was in uns ist, gebrochen wird und dass wir mutig vorwärts gehen, so wie du es uns verheißen hast. Dass es einen Feind gibt, der schon besiegt ist, das wissen wir. Aber wir dürfen immer noch dazulernen, wenn es darum geht, wie wir uns positionieren sollen. Und das soll heute Abend Thema der Predigt sein. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Feind widerstehen. Ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, aber es gab einen Mann, der hieß Wladimir Iljitsch Lenin. Das war der Mann, der die Revolution in Russland angeführt hat. Und der hat mal sehr treffend gesagt, du musst deine Feinde kennen, um sie erfolgreich bekämpfen zu können. Ich wandle diese Weisheit mal für uns ein wenig um. Wir müssen unseren Feind kennen und sein Gefolge kennen, um ihm erfolgreich widerstehen, ja, ihn sogar bekämpfen zu können. Besiegen müssen wir ihn nicht mehr, denn er ist bereits besiegt. Aber er gebärdet sich und manifestiert sich nach wie vor, stellt sich uns in den Weg und tut so, als wenn er nicht besiegt wäre. Kenneth Hagin, kennen viele von euch, der hat einmal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Satan, aber ich rechne knallhart mit ihm. Fand ich ein sehr treffendes Wort. Bibelstellen für die, die es gerne notieren wollen, wie sich vieles mit Satan ereignet hat, habe ich aufgeschrieben. Wir haben einmal Hesekiel 28, 12 bis 17. Dann finden wir einiges in Jesaja 14, ebenfalls 12 bis 17. Und auch noch einiges in Lukas 10, 18 und in der Offenbarung 12, 7 bis 17. Ich erspare euch, das alles vorzulesen. Wer das gern nachschlagen möchte, der soll das auch tun. Wie gesagt, unter der Überschrift den Feind kennen. Die zwei wichtigsten Ziele Satans, das sollten wir uns vielleicht im Hinterkopf behalten, sind folgende. Er will die Menschen von Gott trennen und er will Gott werden. Das sind die zwei wichtigsten Ziele, die Satan hat. Wir befinden uns in einer Zeit, weil du so schön gesagt hast, es spitzt sich nämlich in allen Bereichen zu. Wir befinden uns in einer Zeit der Wiederherstellung. Gott will seine Gemeinde in der Endzeit wiederherstellen. Und er wird alles tun, um diese Erneuerung stattfinden zu lassen, dass wir ausgerüstet sind, dass wir bevollmächtigt sind, hinzugehen und die Aufgaben auszuführen, die Gott für uns vorgesehen hat. Und die andere Seite, nämlich das Reich des Satans, versucht genau das Gleiche zu tun. Nur ist Satan nicht in der Lage, selbst etwas zu kreieren. Er macht nach, er äfft nach und tut dann so, als wenn es von ihm letzten Endes wäre. Und er kann auch nichts Eigenes erschaffen. Eigenes erschaffen kann eben nur Gott und das ist gut so. Eines der letzten Ziele Gottes für die wiederhergestellte Gemeinde ist das Aufhalten und das vollständige Unterwerfen Satans. Dieses Reich, was Satan aufgebaut hat, muss niedergerissen werden. Und ich glaube, wir unterschätzen, was unsere Aufgabe in dieser Zeit tatsächlich ist. Aber wir kommen da noch drauf. Die derzeitige Weltordnung, in der wir leben, ist eine Zeit, wo Satan gegen das Reich Gottes rebelliert. Und wir lesen das im Epheser 2:1-3. Da steht Folgendes: Auch euch hat er, in Klammern gemeint ist Gott, auferweckt, die ihr tot wart, geistlich in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst all unseren Verkehr und den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren. Die Welt, die hier angesprochen wird, ist natürlich nicht unsere physische Welt, sondern die Welt, die sich nicht den Ordnungen Gottes unterstellt. Und interessant ist, dass Paulus das ganz klar erklärt, dass diejenigen, die in dieser Weltordnung gemäß dem Fürsten der Luft leben, unabhängig davon, wo sie zu finden sind, alle in seinem Machtbereich sich bewegen. Er ist der Herrscher der Luft. Und ich habe das mal nachgeschlagen. Das ist übrigens ganz interessant, weil wir finden zwei englische Begriffe für Luft. Nämlich, wir haben einmal den Äther und wir haben einmal Air. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Zwischen den beiden besteht nämlich folgender Unterschied. Äther beschreibt die obere Atmosphäre, während dem Air die untere, die dichte Atmosphäre meint, die direkt an die Erdoberfläche grenzt. Und in diesem Vers wird das Wort Air gebraucht, was bedeutet, dass Satan sein Machtbereich praktisch die obere Fläche von der Erde ist. Da herrscht er. Wie ist es möglich, dass er da herrscht? Dieser Bereich ist von Gott Adam gegeben worden. Und der Teufel hat, wie wir wissen, Adam hinterlistig, aber er hat ihn verführt, er hat Eva verführt und hat diesen Autoritätsbereich ihm praktisch abgenommen. Aber die Autorität, die Adam bzw. die der Teufel heute hat, die hat er nur, weil Gott Adam diesen Autoritätsbereich gegeben hat. Das heißt, die gesamte Autorität, die Satan im Moment noch hat, ist von Adam, ist von Gott. Er hat sie sich nicht selber erarbeitet, erkauft oder sonst etwas, sondern er hat sie letzten Endes von Adam genommen und Adam hat sie von Gott bekommen. Interessant ist auch die unterschiedlichen Darstellungen vom Teufel. Wir wissen ja Schlange etc., was wir alles schon gelesen haben. Aber was ich auch interessant finde, ihr habt mit Sicherheit schon einmal in Hiob 41 vom Leviathan gelesen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dieses Viech. Man geht ja davon aus, Saurier etc., was da alles schon hineininterpretiert wurde, was durchaus auch möglich sein kann. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist auch eine Verkörperung Satans. Woran kann man das festmachen? Man kann es festmachen am Vers 26. Da steht geschrieben, auf alles Hohe blickt er, Leviathan, herab. Er ist König über die Söhne des Stolzes. Satan ist König über die Söhne des Stolzes. Und das Interessante ist, es spielt keine Rolle, ob das Baptisten, ob das Charismatiker, ob das Katholiken, Buddhisten, Hindus oder Kommunisten sind. In dem Moment, wo du stolz bist, ist Satan Herrscher über dich. Das müssen wir uns vor Augen führen. Denn stellt sich die Frage, was kam zuerst? Der Stolz oder die Rebellion? Erst kam der Stolz und dann kam die Rebellion. Und das ist das Grundproblem. Satan ist der Herrscher über die Stolzen und alle Rebellischen. Er dominiert sie, er kontrolliert sie und er manipuliert sie. Und deshalb geht Gott in allererster Linie, wenn sich der Heilige Geist über uns erbarmt, wenn wir eine Bekehrung erleben. Das Erste, wo Gott rangeht, ist unser Stolz. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und da müssen wir auch sehr, sehr aufpassen. Es gibt ganz, ganz viele Situationen, auch für uns als Christen, wo wir stolz werden können. Ob das ein Prediger ist, der viel Beifall kriegt, ob das ein Evangelist ist, der ganze Hallen füllen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wo dieser Stolz, an den Gott bei uns schon herangegangen ist, wieder hochkommt. Und da müssen wir mal aufpassen, dass wir den wieder wegdrücken, weil das kann ganz verheerende Folgen haben. Betrachten wir einmal das Bild von Satans Reich im Epheser 6,12. Dann lesen wir, denn unser Kampf richtet sich nicht, wörtlich übersetzt muss es heißen, ringen wir nicht, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und ich habe in einem Buch vom Derek Prince gefunden und ich finde, da ist was dran. Also mich hat es mal gepackt, als ich es gelesen habe. Er sagt nämlich, viele Christen setzen den Punkt falsch. Die lesen das und dann lesen sie, wir ringen nicht, Punkt. Ist interessant, gell? Wir ringen nicht und das ist natürlich falsch. Paulus benutzt hier für diesen Vers die Metapher von einem tatsächlichen Ringkampf. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Fernsehen oder vielleicht auch in Natura einen echten Ringkampf gesehen hat. Das ist der Sport mit der nächsten körperlichen Berührung, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und es gibt keine Regeln, also außer dass man von der Matte runterfällt, dann hat man verloren. Aber der Ringkampf, das ist sowas von einem harten Sport, der ist so knackig, da geht es richtig ins Eingemachte. Und wenn wir dann den Punkt wirklich falsch setzen und sagen, wir ringen nicht, dann entziehen wir uns der Tatsache, dass Paulus eigentlich sagt, doch, wir ringen. Wir ringen gegen diese Mächte. Und Derek Prinz setzt noch einen anderen Punkt. Er geht nämlich her und sagt, wenn es zum besseren Verständnis gehen soll, dann können wir auch sagen, wir ringen gegen Mächte ohne Körper. Das heißt, wir haben es in einer Geisterwelt zu tun und diese Geister haben keinen Körper. Und dennoch ist es ein Ringkampf, der geführt werden muss und geführt werden soll. Also eine ganz, ganz heftige Geschichte. Und ihr werdet das genauso festgestellt haben wie ich. Es gibt Kämpfe, die wir verlieren und im günstigsten Fall daraus lernen, beim nächsten Mal besser aufpassen. Und es gibt Kämpfe, die wir gewinnen. Was ich festgestellt habe in meinem Glaubensleben, der Kampf hört nicht auf. Er hört nicht auf. Ja, Satan ist besiegt. Ja, Jesus ist Sieger. Alles keine Frage. Aber wir haben es mit einem Feind zu tun, der das nicht anerkennt. Der permanent immer wieder kommt. Und der auch vieles anzweifelt und verschiedene Wege und Möglichkeiten sucht. Wir haben heute gebetet, dass er keine Ehre bekommt. Und die steht ihm auch überhaupt nicht zu. Weil uns der Geist immer wieder neu in seine Schule nimmt, uns immer wieder neu lehrt, dass wir diese Übung merken. Dass wir dann sofort reagieren. Diana hat heute eine Gebetslast bekommen im Auto für eine bestimmte Sache. Unwichtig, um was es ging. Und sie hat die ganze Fahrt durch gebetet. Und als sie in den Hof hineingefahren ist, hat sie schlagartig solche Kopfschmerzen gekriegt, dass sie gedacht hat, ihr platzt der Schädel. Und sofort war der Geist da und hat gesagt, so nicht, so nicht. Ich habe dich sofort erkannt, ich weiß genau, um was es geht. Dampf ab, Dampf ab. Kopfschmerzen waren weg. Und das sind diese Übungen, die uns der Geist wirklich beibringt beim nächsten Mal nicht. Einmal können wir reintappen, wenn es ganz blöd läuft, zweimal. Aber dann haben wir die Übung drin.
Und das ist dieser Ringkampf, den wir kämpfen. Und ich will euch ermutigen und nicht entmutigen. Aber solange wir in diesem Fleisch sind, hört dieser Ringkampf nicht auf. Er wird immer neue Facetten bekommen, wird immer neue Bilder bekommen, neue Möglichkeiten. Aber wir werden stärker. Wir werden immer stärker. Und wir sind, weil Jesus der Sieger ist, sind wir auch Sieger. Wir sind nie wirklich Verlierer. Wir verlieren mal eine Runde, aber niemals den Kampf. Niemals den Kampf. Ja, was ist noch wichtig? Wichtig ist auch, wenn wir uns das vor Augen führen, dass wir gegen Mächte, gegen Geisteswelten kämpfen, die keinen Körper haben, dass wir uns überhaupt darüber im Klaren sind, dass es Geister gibt. Auch das ist bei manchen Christen noch nicht so richtig angekommen. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal nach Afrika schauen, jeder in Afrika Geborene weiß, dass es Geister gibt. Dem brauchst du nichts erzählen darüber. Das ist allgegenwärtig, ganz unterschiedliche Formen, ganz unterschiedliche Strukturen. In ganz, ganz vielen Religionen sind sich die Menschen darüber im Klaren, es gibt eine Geisterwelt und es gibt viel Unheilvolles, es gibt viel Schwieriges und Schlimmes. Das geht so weit, dass den Geistern geopfert wird und ihr kennt das. Nur in der Christenheit gibt es manchmal liebe Brüder und auch Schwestern, die das nicht ganz so ernst nehmen und sagen, ja, der Herr hat das ja alles vollbracht, das ist alles gut und so schlimm wird es schon nicht werden. Vorsicht, ganz, ganz schwierige Geschichte, diese Geisterwelt ist da. Und was ich noch interessanter finde, was mir früher auch so nicht klar gewesen ist, diese Geisterwelt ist organisiert, sie ist strukturiert. Das ist nichts, was irgendwie so ganz emotional mal stattfindet, sondern Satan ist durchorganisiert besser als jedes Militär. Es gibt Hierarchien von oben bis nach unten, bis ins Detail ist alles durchstrukturiert und es ist alles durchorganisiert. Und wir müssen nicht meinen, dass hier irgendwo etwas per Zufall passiert. Wird nicht der Fall sein. Es gibt Fürstentümer, es gibt Nachgeordnete, es gibt ganz unterschiedliche Machtstrukturen. Wir wissen zum Beispiel heute, dass es Regionen gibt, man kann jetzt als Beispiel Hawaii nehmen, über Hawaii herrscht ein Fürst. Und so ist es über viele Städte, über Regionen etc., wo geistliche Fürsten tatsächlich herrschen. Und das geht bis nach unten. Ich mache mal wirklich das Beispiel von Daniel, das kennt ihr. In Daniel im Kapitel 10 lesen wir nämlich, und siehe, eine Hand rührte mich an und machte, dass ich auf meine Knie und Hände emporwankte. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, höre die Worte, die ich zu dir rede und steh jetzt an meiner Stelle, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort zu mir redete, stand ich und zitterte. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Der Knackpunkt kommt jetzt, aber der Fürst des Königreiches von Persien, was ein Geist war, beziehungsweise vielleicht heute noch ist, nur dass es Persien von der Bezeichnung her so nicht mehr gab. Also, aber der Fürst des Königreiches von Persien stand mir 21 Tage entgegen und siehe, Michael, was auch ein Geist ist, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen und ich trug den Sieg davon bei den Königen von Persien. Und nun bin ich gekommen, um dich verstehen zu lassen, was dein Volk am Ende der Tage tun soll, beziehungsweise was ihm widerfahren wird. Denn das Gesicht geht noch auf ferne Tage. Das heißt, wenn wir das genau nehmen, wenn wir uns darüber im Klaren sein, dass es Fürstentümer gibt, dass es Strukturen gibt, die auch unseren Gebeten widerstehen, wir müssen tatsächlich, nicht immer, aber das eine oder andere Mal, eine Decke durchbrechen im Gebet. eine geistige Decke durchbrechen, die verhindert, dass dieses Gebet, was wir sprechen, nicht ungehört ist. Darum geht es nicht. Sondern dass das, was wir beten, wirklich durchdringen kann. Dass das möglich ist. Also auch da nicht verzweifeln, dranbleiben, beten, bis die Erhörung kommt. Und dann lesen wir noch im Vers 20. Und er sprach, weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit dem Fürsten von Persien streiten. Auch das ist wieder ein Geist. Aber wenn ich wegziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Also wir sehen hier ganz, ganz klar in der Schrift, dass es eine geistliche Welt gibt, die allem widersteht, was der Wille Gottes ist und eben auch, was unsere Gebete anbelangt. Im Hinterkopf behalten, es gibt Befehlsketten. Jetzt will ich vielleicht noch einen Teil dazu sagen, was unser schönes Land anbelangt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, nicht jeder ist unbedingt politisch interessiert, wobei die Bibel eigentlich voll politisch ist, das hat mir mein Pastor mal gesagt. Und insofern ist es auch durchaus wichtig, das eine oder andere, was in unserem Land passiert, zu verstehen. Einerseits geistig, andererseits aber auch tatsächlich im sichtbaren Bereich. Und das eine greift in das andere hinein. Wir lesen unter anderem in der Offenbarung 2, 12 bis 13. Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe, dies sagt der, das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch von Satan ermordet worden ist. Die Stadt Pergamus befindet sich in der Türkei. Am Anfang des letzten Jahrhunderts hat Kaiser Wilhelm II. Das Original Ishtar-Tor von Babylon nach Berlin transportiert und es dort ausgestellt. Der Altar von Pergamus, der Sohn Satans, beziehungsweise der Thron Satans, wurde auch von der Türkei nach Berlin versetzt. Es gibt umfangreiche Literatur über diese zwei heidnischen Symbole, die die dämonischen Geister von Pergamon und Pergamus nach Deutschland gebracht haben. Es ist genug, wenn wir uns die zwei Weltkriege und den Holocaust vor Augen führen. Und wer da glaubt, dass die ganze Geschichte harmlos ist, der irrt. Und es ist schon gar keine harmlose touristische Attraktivität. Diese zwei satanischen Symbole in Berlin kann man keineswegs den Sinn und die Inhalt abschwächen, die Satan in sie hineingelegt hat. Und das heißt dies, dass diejenigen, die sie besichtigen, sich selbst mit dämonischer Energie belasten, die sie darin, also anschließend nur schwer loswerden. Könnte es sein, dass die muslimische Flüchtlingsinvasion, hier höre ich auf, ihr habt selbst Fantasie. Also, wir sind hier durchaus in unserem schönen Land mit einigen Dingen belastet, nicht nur was unsere Vergangenheit anbelangt, aber auch da spielen wieder geistige Mächte eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und um des besseren Verständnisses willen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe mich viele Jahre schwer getan, für unsere Obrigkeit zu beten. Ich habe mit dem Wort schon ein Problem, aber das ist meine Sache. Ich sehe es so, ich bete für einzelne Politiker, für Menschen, durchaus auch in der Position, in der sie sind. Die pauschalen Gebete für die Obrigkeit tue ich mich ein bisschen schwer. Aber ich habe eine Erleuchtung bekommen, überhaupt diese Liebe, die der Herr in uns hineingesetzt hat, auch für diese Menschen tatsächlich zu haben. Und wir verstehen ja vieles nicht. Wir verstehen viele Handlungsweisen nicht. Wir verstehen viele Entscheidungen nicht. Wir tun uns schwer zu sehen, was dahinter steht. Die geistigen Mächte haben wir jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen, die diese Menschen steuern. Aber wisst ihr, was ganz interessant ist? Dass Menschen und natürlich eben auch Politiker gar nicht unbedingt absichtlich lügen, gar nicht unbedingt hergehen und ständig die Story vom Pferd erzählen, sondern dass die selbst belogen sind. Und dass niemand so gut lügen kann, wie jemand, der selbst belogen wurde. In dem Moment, wo er selbst belogen wurde und diese Lügen, die in ihn hineingepflanzt wurden, sind, glaubt, gibt er diese Lügen weiter. Ist felsenfest davon überzeugt, dass das stimmt, was er dort tut. Und jetzt schaut euch mal den einen oder die andere Politiker, Politikerin an, mit der Liebe des Herrn, kann es sein, und ich glaube fest daran, dass dort die geistigen Mächte derart am Arbeiten sind, weil da geht es um ganz wichtige Dinge, dass die das gar nicht schnallen, was eigentlich läuft, dass die felsenfest davon überzeugt sind, sie liegen richtig. Soll nicht heißen, dass nicht genügend auch dabei sind, die wissen, was schief läuft und es absichtlich machen. Aber bitte das vor Augen halten, dass das möglich ist, dass niemand so gut täuschen kann, wie der, der selbst getäuscht worden ist. Das geht sogar noch weiter. Ich habe es gelesen, dass es, wenn ein solcher Mensch, der felsenfest davon überzeugt ist, dass die Lüge, die er gekriegt hat und weitergibt, wenn er den an den Lügendetektor anschließt, kein Ausschlag. Absolut kein Ausschlag. Der Lügendetektor kann nur ausschlagen, wenn er merkt, dass in deinem Inneren ein Zwiespalt zwischen der Lüge und der Wahrheit ist. Wenn du die Lüge aber für Wahrheit hältst, hat der Lügendetektor keine Chance. Also wir müssen uns wirklich im Klaren darüber sein und das hilft mir, ich hoffe vielleicht auch euch, was das Gebet für diese Menschen anbelangt, intensiver zu werden. Dass wirklich geistiger Durchbruch stattfindet, dass sie erkennen, dass sie selbst belogen worden sind und Veränderung stattfinden kann. Diese Menschen, auf die sich Paulus da bezieht, sind nämlich äußerst gefährlich. Wer nicht absichtlich täuscht, sondern selbst getäuscht worden ist, der gibt falsche Informationen weiter und verkauft die uns natürlich als die größte, als wenn es Wahrheit wäre. Aber das wisse, dass in den letzten Tagen kennen wir 2. Timotheus 3. Wo machen wir weiter? Ah ja, genau wie in den Tagen von Ahab und Elia werden auch wir eine offene Konfrontation mit übernatürlichen Kräften in der Endzeit erleben. Auf die Weise aber, da lese ich 2. Timotheus 8 bis 9, auf die Weise aber wie Jammes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden. Und wie es sie es auch bei Jannes und Jambres gesehen haben, so wird es der Fall sein. Das heißt unterm Strich, nur weil sie selbst belogen worden sind und die Lüge weitergeben, sind sie nicht raus aus der Nummer. Sie haben volle Verantwortung für ihr Handeln, volle Verantwortung für ihr Tun und sie bleiben gefährlich, solange sie keine Erleuchtung bekommen und dort helfen unsere Gebete. Ja, unbewehrt im Glauben. Diese Schriftstellen deuten an, dass es am Ende dieses Zeitalters einen offenen Konflikt geben wird zwischen der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes und den Dienern Gottes einerseits und der satanischen Kraft Zauberer, Hexenmeister, Hellseher und Wahrseher andererseits. Am Ende werden die Diener Satans öffentlich bloßgelegt werden, ihre Torheit wird für alle sichtbar werden. Soweit sind wir noch nicht, aber wir wissen, Jesus ist Sieger. Die Gemeinde wird nicht fähig sein, diesen Kampf bis zum Ende durchzuhalten, wenn wir das nur im natürlichen Bereich machen. Wir müssen in den geistigen Bereich reingehen und müssen wirklich im Geist diese Mächte bekämpfen. Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, was Gebete bewirken. Wir unterschätzen manchmal, was im geistigen Bereich, ich will nicht sagen möglich ist, sondern was wirklich passiert. Auch wenn wir es nicht sehen, passiert etwas. Wir brauchen übernatürliche Werkzeuge. Ich habe mich oft gefragt, wenn wir lesen, wir werden auf Schlangen und Skorpione treten, wir werden Kranke heilen, wir werden Tote aufwecken, etc. Diese Geistesgaben, die uns der Herr gegeben hat, wenn wir die Geistestaufe haben, warum die so wenig sichtbar sind? Warum passiert so wenig? Im Verhältnis jetzt, klar, wir haben gesehen, was bei Bonnke passiert ist, wir haben bei vielen, die in anderen Ländern sind, wo gerade Erweckung ist, etc., passiert ja doch recht viel. Aber in unserem eigenen Bereich sind wir dankbar für alles, für jede Heilung, für jedes Genesen. Aber warum so wenig? Warum so wenig? Und wir haben es gerade jetzt auf der Herfahrt, Diana und ich. Kann es vielleicht daran liegen, dass zu wenig Jüngerschaftsarbeit in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten gemacht wurde? Dankbar für jede Evangelisation, dankbar für jeden Dienst, der wirklich getan wird. Dieser Missionsbefehl, den wir vom Herrn haben, macht Jünger, zieht hinaus in die Welt, macht Jünger, umfasst ja neben der Evangelisation eben auch die Jüngerschaftsarbeit. Und wenn wir für jeden Beruf eine Ausbildung brauchen, wenn wir manchmal sogar ein Studium brauchen, um diesen Beruf zu erlernen, vielleicht ist zu wenig in dem Bereich getan worden. Vielleicht wird das wieder neu aktiviert. Vielleicht jetzt in der Endzeit, wenn der Herr seine Gemeinde, wie wir am Anfang gelesen haben, neu erwecken will, entfachen will, diese ganzen Dinge, die er vorhat. Dann glaube ich ganz einfach, dass Gottes Volk diese Gaben neu empfängt, dass der Heilige Geist neu ausgegossen wird, dass ein neues Feuer kommt und dass wir, egal wie lange wir schon im Glauben sind, vielleicht durchaus uns nochmal auf unseren Hosenboden setzen und vielleicht, egal was, wie und wann, darum geht es nicht, aber nochmal richtig tief reingehen in all das, was Gott für uns vorgesehen hat, in all diese wunderbaren Gaben, wie wir sie anwenden. Das Wissen ist die eine Sache, das Glauben die andere, aber tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, hat mein Landsmann Erich Kästner gesagt und hat recht gehabt damit. Derek Prinz hat gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass das verstockte, rebellische, ungläubige Herz des Menschen ohne die Demonstration übernatürlicher Kraft niemals völlig dem Evangelium von Jesus Christus unterworfen werden kann. Diese Verbindung hat sich mir schon oft bestätigt. Meistens kann man ein bestimmtes Maß an Konformität, Akzeptanz einer Doktrin oder Mitgliedschaft in einer Gemeinde erreichen, ohne wirklich die Herzenshaltung zu hinterfragen. Oftmals braucht es eine Demonstration der übernatürlichen Kraft, um Männer und Frauen wirklich zum Glauben zu bewegen. Ein Wunder besitzt die Kraft, selbst den halsstarrigsten Menschen zu erschüttern. Kinder, da will ich hin. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin, dass wir auf der Straße mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ich höre das jetzt, bin so begeistert von den Jungen, diese Generation, die sich Gott jetzt heranzieht, die diesen Mut haben, die diese Power haben, die einfach sagen, was ist los mit dir? tut dir was weh, ich sehe, du läufst schief, ich sehe, dir tut was weh, oder, und. Und dann nicht lange überlegen, fragen, ob sie die Hände auflegen dürfen, fragen, ob sie beten dürfen, einfach machen. Einfach machen. Und wenn wir dann noch ein Stückchen weitergehen und diese Geistesgaben richtig studieren, meine Frau und ich, wir sind da gerade an was dran, und uns vorstellen, dass der Geist uns das vorschattet, dass wir vorher sehen, was passieren wird. Was hat Jesus gesagt? Ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Jesus hat noch nicht einmal etwas gesagt, ohne dass er es hat gehört. Er hat manchmal ganze Nächte durchgebetet, um das festzustellen. Jesus, beziehungsweise der Vater Jesus und der Heilige Geist sind eins. Er kann nichts tun, ohne dass er es vorneweg visioniert hat. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die tatsächlich stattgefunden hat. Und zwar ist auf der Straße ein Mann tot umgefallen. Und die Menschen, die da in der Nähe waren, waren da und Herzmuskelmassage und was weiß ich, was nicht alles. Kommt eine Frau vorbei, bückt sich nieder, legt die Hand drauf und sagt, Geist des Todes, weiche im Namen Jesu. Dreht sich rum und geht. Nie wieder gesehen worden, kein Mensch weiß, wer das war. Der Mann steht auf. Die Frau hat das 100% vorneweg im Geist gesehen, dass es genauso kommen wird, sonst hätte die den Mut nie gehabt. Da wollen wir hin, das wollen wir sehen, dass ihr in dieser Manifestation des Geistes mutig vorwärts gehen. Vielleicht muss das eine oder andere in unserem Leben aufgeräumt werden. Vielleicht ist mancher Ungehorsam da. Vielleicht ist mangelnde Gottesfurcht da. Will ich gar nicht drauf eingehen. Der Geist wird es uns zeigen, wenn wir ihn darum bitten. Aber Kinder, da wollen wir hin. Das wollen wir sehen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Botschafter. Wer hat sich damit schon mal beschäftigt, was ein Botschafter macht? Er repräsentiert sein Land, wo er herkommt. Er verhandelt auch das eine oder andere Mal. Er ist in allererster Linie ein Friedensstifter. Er wird immer alles tun, um das Land, was er repräsentiert, und das Land, in dem er drin ist, eine friedliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Können Sachen, dass er in anderen Sachen noch vermittelt, etc. Aber ein Botschafter ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt, also sind wir Botschafter des Friedens. Richtig? Botschafter des Friedens. So. Will euch ja am Ende noch richtig ermutigen. Es gibt ja ganz, ganz viele Diskussionen und Überlegungen und teilweise sehr, sehr kontroverse Geschichten. Aber ich versuche das mal jetzt wirklich aus zwei Gesichtspunkten. Wenn dieses Land, aus dem der Botschafter kommt, dem Land, in dem der Botschafter ist, den Krieg erklärt, unabhängig aus welchem Grund, was passiert mit dem Botschafter? Der wird abgezogen. Wird er abgezogen, wenn es geknallt hat oder vorher? Er wird vorher abgezogen. Das heißt, der Botschafter verlässt das Land und wird zumindest in dem Land diesen Krieg, wenn er denn stattfindet, nicht erleben. Wir sind offizielle Repräsentanten der himmlischen Regierung in einem fremden Territorium. Wenn wir sprechen, verkündigen wir den Willen Gottes mit der Vollmacht, die Gott uns verliehen hat. In solchem Fall steht die ganze Vollmacht des Himmels hinter uns, um unseren Worten Substanz zu verleihen. Also, Überlegung. Es steht geschrieben, dass es in den letzten Tagen sein wird wie in den Tagen Noahs. Richtig? Und wir haben ganz, ganz oft gehört, was da alles Schlimmes gewesen ist und wie es gelaufen ist und heiraten, ließen sich heiraten und so weiter und so fort. Wissen wir alles, haben wir alles gehört. Aber wisst ihr, worüber ich nie nachgedacht habe, wenn wir diesen Vergleich ziehen, der da geschrieben steht, es wird sein wie in den Tagen Noahs, dann heißt das, es gibt so viele Verbindungen zwischen der Zeit, als Noah lebte, und dieser Endzeit. Wer ist abgezogen worden, bevor die Sintflut kam? Noah. Noah war der letzte Repräsentant auf dieser Erde Gottes Willens. Und bevor der Zorn Gottes ausgebrochen ist, war die Tür von der Arche zu. Und Noah war raus. Zweiter Punkt. Ich lese euch, die Zeit haben wir noch, etwas tatsächlich vor. Das ist aus einem Büchlein, was mich immer wieder fasziniert und ich nehme es immer wieder in die Hand. Und zwar will ich eins vorausschicken. Wir Christen oder uns Christen fehlt in manchen Betrachtungen der Schrift oder des Wortes Gottes der jüdische Hintergrund. Was meines Erachtens nach völlig normal ist. Aber wenn wir mal in Bücher reinschauen von messianischen Juden, die richtig tief drinstecken, du hast das heute nämlich auch sehr schön gesagt, was es für Möglichkeiten gibt, stellen wir fest, dass diese Lücken ab und zu Verständnisschwierigkeiten führen. Und diese Verständnisschwierigkeiten können ein völlig falsches Bild im Kopf entstehen lassen. Und das wiederum ist gefährlich. Ich weiß nicht, wer von euch Arnold Fruchtenbaum kennt. Gibt es ein Buch über über Prophetie, was er geschrieben hat. Und lohnt sich da mal reinzuschauen. Oder es gibt auch vom Neuen Testament eine Übersetzung, die von einem Bruder Stern geschrieben wurde, der also auch Jude ist. Auch da ist einiges ergänzend zu dem, was wir schon gelesen haben, zu dem, was wir wissen, aber einfach den Horizont erweitert. Und das hier, was ich euch jetzt zum Schluss als Ermutigung vorlesen möchte, ist aus einem Büchlein, wo es um eine jüdische Hochzeit geht. Und das Interessante ist, ohne dass wir da das ganze Buch lesen müssen, dass unser Weg als Braut des Herrn Jesus analog dieser jüdischen Hochzeit, wie sie damals gefeiert wurde, tatsächlich ist. Und zwar vom Brautpreis bis letzten Endes zur Hochzeit. Ganz genau so ist es aufgebaut. Und genauso wird auch am Ende es sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lese euch das vor. Die zweite Hälfte der alten jüdischen Hochzeitszeremonie wird die Nisuin oder Schuppa oder Heimführung genannt. Schuppa ist sowohl eine Hochzeitszeremonie als auch ein Hochzeitsbaldachin, der über dem Brautpaar zu sehen war. Die ursprüngliche Bedeutung der Schuppa war Kammer und Zudecke. In frühen Zeiten war die Schuppa ein besonderer Raum, der im Haus des Brautvaters gebaut wurde. Er wird in der Bibel erwähnt, zum Beispiel im Psalm 19,6 und in Joel 2,16. Nisuin kommt von dem Verb Nasa, das bedeutet aufheben oder tragen. Wie schon erwähnt, wurde die Braut in die Brautsänfte gehoben und zu ihrem wartenden Bräutigam getragen. Der Bräutigam kam immer vor seiner Braut bei der Schuppa an, damit er sie an dem Ort willkommen heißen konnte, den er für sie bereitet hatte. Braut und Bräutigam würden dann die Gäste begrüßen, die sich in seines Vaters Haus versammelt haben. Und dann würden sie in das Hochzeitszimmer begleitet werden, wo sie 7 Tage lang allein sein würden. Die Ehe würde vollzogen und der zweite Teil der Ehezeremonie war abgeschlossen. Der Brautführer oder Freund des Bräutigams wartete vor dem Hochzeitszimmer. Finde ich hochinteressant. Ob der da mit dem Ohr dran war, weiß ich nicht. Um die Stimme des Bräutigams zu hören, der ihm sagte, dass die Ehe vollzogen war. Dann begannen alle Gäste eine Woche lang zu feiern. Bitte, wann haben wir das letzte Mal eine Woche gefeiert? Johannes sagte in Bezug auf Jeschuas Stimme Folgendes. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber ist der, der beisteht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt, steht im Johannes 3, 29. Die siebentägige Periode wurde auch Woche der Braut genannt. Diese Woche wird erwähnt in der Geschichte von Jakob, Lea und Rahel im 1. Mose 29, 26. Es ist bei uns nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren zu heiraten, entgegnete Laban. Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Und so weiter. Eine Woche Hochzeitszimmer. Tür zu. Die Chuppa als ein Zimmer im Haus des Vaters des Bräutigams wurde schließlich ersetzt von einem Hochzeitsbaldachin. Das ist so ein Tuch mit vier Stangen drunter. Dieser Baldachin war normalerweise ein quadratisches Tuch, hier kommt es, aus Seide und Samt, das von vier Stangen gestützt war und von vier Männern getragen wurde. Es symbolisierte das neue Heim, in das der Bräutigam seine Braut brachte. Als symbolisches Haus, das auf vier Seiten offen war, stellte die Chuppa das jüdische Heim dar, das mit Hesed, Taten der Liebe, einschließlich der Gastfreundschaft für Fremde erfüllt war, deshalb seine Offenheit. Richard Bucher hat in seinem Buch »Hier kommt die Braut« den Gedanken nahegelegt, dass das neue Jerusalem das Hochzeitszimmer ist, das unser Bräutigam für uns vorbereitet. Das ist eine ewige Chuppa, die eines Tages vom Himmel mit uns herabkommen wird. Offenbarung 21, 9 bis 10. Welch ein ehrfürchtiger Gedanke. Stellt euch einmal ein Hochzeitszimmer vor, das eine Stadt ist von 2500 Kilometer Länge, 2500 Kilometer Breite und 2500 Kilometer Höhe. Während sich die Braut des Messias mit Jeschua in diesem Hochzeitszimmer befindet, befindet sich der Rest der Welt in der Trübsal. Jetzt kommt das Revolutionäre, das habe ich vor einigen Jahren entdeckt. Jesaja 26, 20 bis 21 spricht über diese Zeit. Da steht geschrieben, geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde. Dann wird die Erde offenbar machen das Blut, das auf ihr vergossen ist, und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind. Die Schrift scheint anzudeuten, dass die Braut des Messias mit ihrem Bräutigam verborgen wird, während der Zorn Gottes auf der Erde ausgegossen wird. Einer Sache können wir uns sicher sein. Wenn wir bereits jetzt im Geliebten verborgen sind, werden wir in ihm verborgen sein, egal welche Verwüstung auf die Erde kommt. Sein Banner, die Chuppa, über uns ist seine Liebe. Himmlischer Vater, ich will Danke sagen, dass mir das Thema, das du mir aufs Herz gelegt hast, heute trotz der Aufregung relativ ruhig über die Lippen gekommen ist. Und ich bete, dass in jedes Herz das hineingefallen ist, was für den oder für diejenige wirklich wichtig war bzw. wichtig ist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Pläne des Feindes offenlegst, dass wir vorbereitet sind, dass wir die ganze Waffenrüstung nach Epheser 6 tragen, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass wir keine Angst haben, dass wir vorwärts gehen, dass wir uns nicht umdrehen, sondern mutig sind, weil wir auf dich vertrauen und weil wir auf dich schauen. Und ich danke dir auch für die Ermutigung, mit der Chupa, dass es dein Wille ist, dass es deine Liebe ist, dass du uns als deine Braut erwählt hast und dass wir eines Tages bei dir sein dürfen, dass es eine Hochzeit geben wird und dass du jede Träne abwischen wirst. Amen.